Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt. Immer Platz für Wunder bleibt.
Herzlich willkommen zu unserem Konflikt-Transformationskongress. Schön, dass du da bist. Heute geht es darum, natürlich wieder um Fakt oder Fake. Und wir wollen heute mal so erörtern und überlegen, wem kann ich eigentlich vertrauen, wenn es um Fakt oder Fake geht? Wer kann das überhaupt beurteilen? Wie finde ich meine eigene Wahrheit? Und dazu habe ich den Thomas Young eingeladen. Und ihr kennt ihn schon von ganz vielen Kongressen. Wir haben uns jetzt gerade erst kennengelernt. Ich bin total froh und glücklich, dass du mir so kurzfristig zugesagt hast. Herzlich willkommen heute im Interview bei unserem Konflikt-Transformationskongress.
Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Kathleen und alle Zuhörer. Ich freue mich sehr, auf diesen ganz unterschiedlichen Themenkongressen zu sprechen, weil ich glaube, dass Spiritualität immer noch so ein Nischendasein fristet, in der Mainstream-Kultur noch nicht so wirklich angekommen ist, auch wenn es da mal mehr Bewegung gibt, und halte das für ein wunderbares Forum, um Menschen, Ideen, Bewegungen vorzustellen, die vielleicht essentiell sind und lebens- und liebenswert, aber sonst immer so ein bisschen am Rande der Gesellschaft ihr Dasein fristen. Und ich mache ja seit 25 Jahren Herzarbeit. Für viele ist das ein Wort, was so auch nicht wirklich verstanden wird. Ich habe selbst Herzerfahrungen gemacht als junger Mann mit Ende 20, wo gleißendhelle Energien mir durch den Kopf geschossen sind, in dieses Zentrum hinein, verbunden mit hellsichtigen Schüben. Und habe da in meiner Biografie überhaupt keine Referenz für gefunden. Also ich habe studiert, Filme gemacht, nicht meditiert und habe dann Menschen gesucht, die mit diesem Zentrum bewusst gearbeitet haben, so wie ich es heute mache. Und die Idee ist, dass wir Referenzerfahrung dessen bekommen und dann einen Zugang eben auch in die intuitiveren Bereiche unserer selbst und im Idealfall ein Leben in Einklang mit der Seele führen und nicht sozusagen in den egoischen, persönlichen Arealen, die wir alle ja auch haben, verstrickt bleiben. Das heißt, es gibt immer eine Bewegung vom Ego zur Seele, verbunden mit vielen spirituellen Werkzeugen, ob es um die Rücknahme von Projektionen geht, Eintauchen ins Unbewusste und und. Ich könnte jetzt eine Stunde nonstop reden, aber ich breche einfach mal ab und warte auf die Fragen, die da kommen.
Ja, also du hast schon gesagt, also das hat mit Spiritualität zu tun, was du machst. Und du sagst, dass wirkliche Transformation nur am Herzen stattfindet. Und ich habe mich so im Vorfeld des Interviews so mit deiner Geschichte beschäftigt. Und du hast vor vielen Jahren deinen Weisheitslehrer gefunden. Und du schreibst von ihm, der war... Ich habe es jetzt leider nicht das Wort.
Ja, da bin ich jetzt mal gespannt.
Ja, das wäre ganz gut, ne? Wenn ich, genau, nicht korrumpierbar. Ich habe es jetzt gerade nochmal nachgelesen. Und das ist so ein Wort, was mir sehr ins Herz gegangen ist. Und das ist ja das, was wir uns alle wünschen, dass der Mensch, dem wir folgen oder dem wir vertrauen, kein moralisch verwerfliches Verhalten an den Tag legt. Ja? Mhm. Und das ist ja so, wir wissen gar nicht mehr, wem wir folgen können und wem wir vertrauen können und was jetzt wirklich Wahrheit oder Unwahrheit ist, was Fakt oder Fake ist. Und wie wusstest du das, dass dieser Mensch, dieser Meister für dich, den du damals getroffen hast, dass du dem folgen konntest, dass der einfach für dich der nächste Schritt war in deinem Wachstum, in deiner Entwicklung. Also mich hat das sehr berührt. Ich habe mir sind richtig die Tränen geflossen, als du von dieser Zeit erzählt hast. Sprich doch noch mal so darüber. Was hat sich da bei dir verändert?
Naja, ich war Anfang 30, ich habe diese Erfahrung gehabt, die ich mir nicht erklären konnte, unterschiedliche. Und habe irgendwann mal von jemandem oder über jemanden so eine Kassette bekommen, wo ich nur die Stimme gehört habe und wusste in dem Moment, ich möchte diesen Menschen treffen. Bruce Joy würde sich selbst nicht als Meister bezeichnen, es war ein avancierter Meisterlehrer, würde ich sagen, und würde von vielen anderen so bezeichnet werden. Er würde aber von sich selbst nicht so sprechen. Und ich habe dort eben erlebt, aus was für einem Raum heraus er spricht. Und zwar in einem Raum der mitfühlenden Liebe, aber auch der direkten, kompromisslosen Wahrheit. Du hast ja als spiritueller Lehrer immer, du antizipierst ja ganz viel und nimmst ganz viel wahr. Und du könntest jetzt höflicherweise jemandem etwas nicht sagen. Hat er aber nie gemacht. Der hat immer, also straight bis zum Schmerz, würde ich mal sagen, das ausgesprochen, was er wahrgenommen hat, in dem Sinne nicht korrumpierbar. Und ich habe das beobachtet und fand diese einzigartige Mischung aus diesem liebenden Feld und dieser kompromisslosen Klarheit, die sich nicht korrumpieren lässt, weder durch Schmeichelei noch durch Kritik noch durch irgendwas, sehr inspirierend. Und ich denke, dass wir solche an verschiedenen Punkten unseres Lebens eben auch Role Models brauchen können, die sowas wie Leuchttürme oder Orientierungshilfen sind und dazu beitragen, praktisch das, was sie jeweilig tragen, in sich selbst freizusetzen. Warum gehen wir denn zu Lehrern? Weil sie ja irgendetwas verkörpern von dem, was du schon hast, aber vielleicht in dir weiterentwickeln willst oder freisetzen willst. Sonst wären wir ja gar nicht da, sonst könnten wir ein Buch lesen. Aber wenn du eins zu eins mit dem Feld von jemandem in Kontakt kommst und spürst, ob Wahrheit oder Nicht-Wahrheit gesprochen wird, aus was für einem Raum diese Person agiert, dann ist es eben etwas anderes. Und das habe ich eben dort erlebt, wiederholt erlebt. Und für mich war das so, wenn jemand, sagen wir mal, mich knacken kann oder mein Ego oder wie auch immer man das nennen mag, dann wäre er das und dann bekommt er von mir the license to kill my ego, also die Lizenz, mich zu crashen. Und er hat Bewegungen gemacht, die mir auch wehgetan haben in dem Moment, die aber im Nachhinein äußerst fruchtbar gewesen sind.
Ja, also wenn ich das so richtig raushöre, spüren schon die Menschen in sich, dass es derjenige also authentisch ist und dass man dem folgen kann. Und dennoch ist es so, dass viele sich ja auch täuschen lassen. Ja. Von guten Worten und vielen Versprechungen. Was ist das in dir? Also ich denke mal das Ego. Ja, aber was ist das in dir und wie kann ich das vermeiden, dass ich immer wieder getäuscht werde? Also so höre ich das ja im Außen und so erlebe ich es im Moment, weil ich mich dem Feld immer ganz hingehe, wenn ich so einen Kongress mache, ja? Mhm. Und diese Themen dann anspreche.
Naja, ich würde sagen, das ist ein Wahrnehmungs- und Bewusstseinstraining. Aus meiner Sicht haben wir einen Sensor im Herzen, der, also ich habe den jedenfalls, der sagt, wahr oder falsch. Mhm. Ich kann spüren, ob jemand mir die Wahrheit sagt. Mhm. Ich kann das nicht nur über Bilder wahrnehmen oder über eine Stimme, die es mir flüstert, sondern ich spüre das körperlich. Wenn jemand lügt, dann macht meine Milz in mir ein komisches Geräusch. Das hört keiner, aber ich höre das. Und so haben wir alle ganz unterschiedliche Sensoren entwickelt in unserem Leben. Ich habe auch keine Angst persönlich, dass mich jemand verführen könnte oder aufs Glatteis führt, weil du bist ja nur verführbar über deine Wünsche, deine Bedürfnisse, dein Verlangen nach etwas, deine Motivation. Und wenn du ein Bewusstseinstraining machst, wo du dir all dieser Muster bewusst wärst, dann wärst du ja Zug um Zug klarer, dir deiner selbst, kannst dein Gegenüber besser wahrnehmen oder lesen. Nicht im Sinne einer Kontrolle, sondern einfach im Sinne einer Wahrnehmung. Und dann deine Entscheidungen treffen. Und was ich in den Herzlehren für äußerst wichtig halte, ist, sich selbst als vielfältig wahrzunehmen. Also ich sehe uns nicht so als festgefügte Identitäten, sondern ich sehe, dass wir verschiedenste Aspekte haben. Und die Kunst wäre, also du bist eine Königin, sagen wir mal. Du wärst aber auch eine Dienstmagd. Du bist eine Heilerin. Du wärst aber auch eine Kriegerin. Da ist eine Liebende in dir. Da ist aber auch eine vielleicht Äbtissin oder was weiß ich, die bestimmte Vorstellung hat. Also hunderte von Aspekten, die wir haben, die manchmal im Sekundenbruchteil wechseln. Und die Idee von der Herzarbeit ist, dass du das Herz dahinter, was dieses ganze psychische Feld versorgt und nährt, energetisch täglich stärkst. Also wir machen täglich Herzmeditation, 20 Minuten. Es kann auch jemand was anderes machen. Aber ich glaube, dass dieser Kontakt zur Seele, 20 Minuten am Tag, essentiell ist, weil wir so viele Reize haben, Stimuli aus sozialen Medien, aus digitalen Welten, die uns förmlich überfluten. Und diese Stimme des Herzens ist subtil, aber sie ist hörbar. Und der Kanal ist kultivierbar und extrem stärkend, was Wahrnehmung angeht, aber auch was ein Stehen im Alltag beinhaltet. Also ich bin jetzt nicht für eine weltflüchtige Spiritualität, sondern es gab in den 80er, 90er bis 2000 so eine Richtung in der Spiritualität, möglichst in den Lichtkörper, möglichst weit aus dem Körper. Seit den 2000ern gibt es so eine Art Gegenbewegung, wo man sagen könnte, es geht um Embodiment.
Ja, wir Himmel sind ja inkarniert im Körper, ne?
Den Himmel auf die Erde holen, die Seele in den Körper. Dann kann man sich fragen, sind wir überhaupt schon vollständig inkarniert? Ich glaube, es gibt noch größere Grade oder Dimensionen von Anwesenheit im Körper. Und habe da selbst Sachen erfahren, wo ich vorher gesagt hatte, ich bin doch schon ganz da. Und dann war ich danach aber viel präsenter im Körper. Und so können wir immer wieder uns selbst auch überraschen lassen von Erfahrungen, die wir machen.
Ja, also wenn ich das so nochmal zusammenfassen kann, ist das Herz dort ein Zentrum und die Herzkommunikation, um bei sich zu sein. Und diese Bereiche, die mich wegbringen von, richtig, also zu sehen, zu spüren, ob der andere es ehrlich mit mir meint oder nicht, das sind eher so Muster und nicht, also Bedürfnisse, Wünsche und Verlangen, was nicht gestillt ist und vor allen Dingen die Angst. Und mit dieser Herzarbeit kann ich diese Bereiche im Prinzip heilen. Habe ich das so richtig verstanden? Wie funktioniert das nochmal so, dass ich jetzt zum Beispiel Bedürfnisse dann besser stillen kann und das, ja, das, was mich einfach nicht bei mir lässt, sondern mich von mir wegbringt, dass ich jemand anderem blind folge, das ist ja sozusagen, ich spüre mich dann gar nicht mehr richtig. Wie funktioniert das? Jetzt mal ganz kurz.
Ja, also mein Hauptpunkt war ja, du bist nur manipulierbar über etwas, was du möchtest.
Ja, genau.
So, also musst du erkennen, was sind denn meine Bedürfnisse, was kommt davon aus dem Ego, Wunsch nach Anerkennung, nach Macht, nach Ruhm, nach Geld, nach Sexualität, nach irgendwas, Bildung. Also was möchte ich überhaupt? Darüber bin ich ja, wäre ich manipulierbar. Mhm. Und aber nochmal den Bogen zurück. Das Herzzentrum, das wird ja heute auch nicht nur von der Mystik, von der Seite ich komme, sondern mit den Mystery School Teachings, sondern auch von der Wissenschaft erforscht. Wir sprechen von Herz-Hirn-Kohärenz. Wir wissen heute, wenn wir herzzentrierte Meditationsformen machen, dass die Drüsen, die hinter den einzelnen Chakren liegen, beginnen sich zu harmonisieren und anders auszuschütten. Das heißt, wir haben nicht mehr diesen sauren, stressigen Nieselregen im Körper, sondern wir haben eine andere Form von hormoneller Balance, könnte man sagen. Dann ist es so, wenn man in die Manifestationsmysterien geht, wo gesagt wird, ob das nun Quantenheilung ist oder du willst deine Lebensvision manifestieren. Da geht es ja darum, diesen Gedanken, diese Vision, diesen einen Saatgedanken, diese eine Saatvision, die hier im Hirn eine elektrische, minimal elektrische Ladung hat, wie kriegt die jetzt Resonanz? Und dieser Bereich hat eine 5000-mal stärkere Ladung als hier oben. Das heißt, wenn wir Herz und Hirn in einer Form von Zusammenarbeit bringen oder Kooperation, sodass nicht das Hirn der Herrscher ist, wir sagen Verstand, guter Diener, schlechter Herrscher, sondern umgekehrt, dass er praktisch ein guter Diener ist, aber das Herz das Kommando hat, dass also praktisch die Lebensentscheidung aus diesem Essenzraum getroffen wird. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir alle haben einen essentiellen Raum in uns. Mhm. Nehmen wir mal die Olympiaringe. Wir haben ja gerade Olympiade. Einer dieser Ringe, das bist du in deiner Essenz, so wie Gott dich gemeint hat, so pure Seele, das bist du in deinem göttlichen Sein. Dann gibt es aber noch die vier anderen Ringe, die gehören auch zu dir oder vielleicht noch mehr. Und im Alltag ist es so, wir gleiten relativ unbewusst immer wieder in diese persönlichen Ringe hinein, was auch von mir nicht zu kritisieren ist. Es ist einfach so. Und treffen dann dort Entscheidungen. Das heißt, die Idee, können wir jemandem trauen oder nicht, das ist ja deine Frage, beantwortet sich immer in diesem Essenzraum. Da ist es völlig klar, ob du jemandem traust oder nicht traust. Ich möchte zu Vertrauen noch mal was sagen. Ich unterscheide zwischen dem kleinen und dem großen Vertrauen. So, kleines Vertrauen sagt, ich vertraue dir, wenn du dich an das Wort hältst, meine Erwartungen erfüllst, dich an diesen Vertrag hältst. Das ist dieses Vertrauen. Das ist im Grunde genommen ein Kuhhandel, eine bedingte Angelegenheit. Es gäbe aber auch noch die Variante, das große Vertrauen. Ich vertraue, weil es eine weise Haltung ist und ein Saatkorn ist, was das Glück zu mir zieht. Und dieses Vertrauen ist Ergebnis- und Ereignisunabhängig. Das heißt, ich könnte jemandem vertrauen, sondern meinem Lehrer oder irgendjemandem, der ein völlig falscher Vogel ist. Ja? Aber möglicherweise wird mein Vertrauen mich über diesen Lehrer hinaus dann in einen Raum führen, wo ich dann wieder jemand anderem begegne und jemand anderem und anderem. Das heißt, Vertrauen, großes Vertrauen, knüpft sich nicht an ein Resultat oder an ein Ergebnis, sondern ist eine Entscheidung zu einer Haltung, die eine Resonanz hat, auf die die Welt im Ende dann positiv reagieren wird. Das ist so dieses, es gibt so ein Beispiel, so eine Inderin will über den Fluss, weil ihr Sohn krank ist. Kleines Problem, Fluss hat Hochwasser, sie hat die Medizin, sie kommt nicht rüber. Dann sieht sie diesen heiligen Mann, so einen Brahman, der ein kompliziertes Feuerritual macht. Das dauert 24 Stunden. Das darfst du nicht unterbrechen, dann muss er wieder von vorne anfangen. Jetzt ist er schon 20 Stunden dabei, hat noch 4 Stunden. Kommt die Frau und will ihn höflich, respektvoll was fragen, wie sie über den Fluss kommen kann. Und er will sein Ritual nicht unterbrechen, weil er sagt nur nebenbei, so dahingeworfen, sag einfach Ram Ram und geh über den Fluss. So, sie sagt Ram Ram, geht über den Fluss. Geht nicht runter. Versorgt den Sohn, kommt irgendwann zurück, sagt wieder Ram Ram und bedankt sich bei ihm. Und er denkt, was ist denn jetzt passiert? Das heißt, die Kraft ist in der Frau, nicht in dem Brahman. In ihrem Vertrauen, selbst in irgendeinem dahingeworfenen Nebensatz. Das, wenn wir Vertrauen in die Welt hinein, in unser Projekt hinein, dass diese Vision, dieses Projekt Freunde finden wird, Resonanz finden wird, Menschen, die uns begleiten, Seelen, die ähnlich ticken, dann wird es darauf eine Resonanz geben. Wenn wir die ganze Zeit fragen, oh mein Gott, kann ich dem vertrauen oder nicht vertrauen, dann gehen wir irgendwann in diesen Kripo-Beamten Zweifeldiskurs, der in einigen Berufsgruppen wesentlich ist, aber nicht, wenn es um diese inneren Haltungen geht.
Ja, und das bringt auch die Energie runter, ne?
Ja.
Wo man jetzt immer misstrauisch ist, immer wieder fragt, immer wieder alles negativ bringt. Oder ob man eben bei sich ist und die Klarheit hat und die Essenz findet. Ja. Und du hast jetzt auch noch mal so seinen Weg folgen, seine Aufgabe. Findet man die dann auch auf diesem Weg? Weil da sind ja auch ganz viele im Zweifel. Was ist denn überhaupt, warum bin ich gerade hier? Macht das alles Sinn, was ich mache? Ja.
Na gut, das ist die Frage, kann man sich stellen, ob alles Sinn macht. Das sind ja existenzielle Sinnfragen. Meine Erfahrung ist, jedes Individuum hat einen individuellen Seelentraum, eine individuelle Seelenabsicht in diesem Leben. Und die ist manchmal, die bekommen wir manchmal in Träumen, in der Meditation oder wissen um sie oder bewegen uns in eine Richtung. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Es kann sein, dass es Menschen gibt, die beschäftigen sich nur mit Pflanzen, die haben so eine Art grünen Daumen. Und andere arbeiten, so wie meine Person, über das Wort. Wieder andere sind musikalisch oder tänzerisch oder machen Kampfsport oder sind Organisationstalente. Es gibt auf jeden Fall einen Seelenbogen in jeder Biografie. Manchmal sichtbar, manchmal nicht sichtbar. Und manchmal ist es auch so, du hast ein soziales Leben, aber die Seele will dahinter oder darüber etwas ganz anderes lösen. Gib dir mal ein Beispiel. Ich bin auf einer Herzeinweihungskonferenz, die ich gebe, Sacred Heart, 10-12 Tage Herzeinweihung, habe die Menschen sehr lang. Nehme eine Frau wahr, eine Teilnehmerin. Und wenn ich in dem Moment, wo ich sie anschaue, geht vor meinem inneren Auge ein Film los. Ich sehe sie als einen Indianerhäuptling, der in ein feindliches Lager einschreitet, zu Friedensverhandlungen, ihm wurde freies Geleit zugesagt. Er wird verraten von diesem Stamm, kommt an den Marterpfahl, wird gefoltert und stirbt mit einer unglaublichen Todeswut. Und das geht in Sekundenbruchteilen, wie ein Film, mit allen Informationen gleichzeitig. Und dann gucke ich die Frau an und denke, die ist eine Rechtsanwältin, die hat einen ganz normalen Job, also als Top-Anwältin. Und dort ist es so, in ihrer Biografie, ich frage mich dann durch die Biografie durch. Ich sage aber nichts von diesem Bild. Und dann erzählt die Sachen wie, mit 6 Jahren wird sie von den Eltern, weil sie so als Kind nicht essen möchte oder den Teller nicht leer essen möchte, ich meine, das ist eine Szene aus Tausenden von Familien, Esszimmern, Kinder wollen den Teller nicht leer essen. Aber die Eltern waren so drauf, dass sie gesagt haben, du isst den leer. Und wenn nicht, dann fesseln wir dich an den Stuhl. Haben sie gemacht.
Wobei.
Genau, schwarze Pädagogik, könnte man sagen. Ne? Also finsterste Pädagogik. So, in dem Fall ist es aber so, in dem Moment, wo die Kleine gefesselt wird, kickt der Indianerhäuptling rein. Und die Eltern wissen nicht, dass die da 14 Tage gefesselt sitzen bleiben wird und jedes Essen verweigern wird, wenn die nicht nachgeben. Was auch der Fall ist. Dann erblüht sie irgendwann zur jungen Frau. Sie erste Liebe, lernt einen Freund kennen, 1,5 Jahre mit dem zusammen, irgendwie so 17, 18,5. Dann streitet das junge Pärchen sich, so wie Paare sich halt streiten. Der Streit wird heftiger. Der junge Mann kann ihre Worte nicht mehr hören, fängt an, sie zu würgen unter der Dusche bis zur Ohnmacht. Bis an die Grenze des Todes, könnte man sagen. Lässt dann wie unter Schock ab, rennt weg. Sie beendet sofort die Beziehung nach dieser Szene und hat erstmal von Männern die Schnauze voll. Aber ist bis an diese Grenze des Todes rangewürgt worden, könnte man sagen. 2 Jahre später lernt sie wieder jemanden kennen und wieder 1,5 Jahre in die Beziehung, wieder ein Streit, die Szene wiederholt sich. Der fängt auch an, sie zu würgen. Auch an die gleiche Grenze. Dann ist das wieder vorbei. dann hat sie erstmal richtig die Schnauze voll. 3-4 Jahre später lernt sie einen Kommilitonen kennen. Sie studiert Jura. Der ist anders. Die wollen heiraten, kriegen dann auch 2 Kinder und so. Und dann ist Polterabend. Zum Polterabend lädt ihr zukünftiger Ehemann Studienfreunde aus Kanada ein. So 4 Holzfäller-Typen. Lustige große Kanadier. In Kanada ist es Brauch, den Bräutigam auf dem Polterabend zu entführen und zu teeren und zu federn. Stammt aus der Indianerzeit mit irgendeinem Glipperzeug. Und sie nimmt diese 4 Kanadier zur Seite und die müssen ihr versprechen, dass sie es nicht machen. Sie sagt, das wollen wir ja nicht haben. Es ist ein Polterabend in Deutschland. Versprechen die. 5-6 Bier später beschließen die Kanadier aber, so ein bisschen angeschwipst, komm, das machen wir trotzdem. Haben wir zwar versprochen, aber... Und versuchen in der Küche den Bräutigam zu entführen, während das die Festivität da überall am Gang ist. Sie kommt dazu, sieht das, Indianerhäuptling knallt rein und die schlägt auf ihrem eigenen Polterabend 4 Kleiderschränke komplett zusammen in der Küche. Die ist nicht zu bändigen. Vertrauensbruch, Verrat, Marterfall, tot so ungefähr. Und dann geht es immer so weiter. Dann wird sie irgendwann eine Top-Anwältin, aber ihre Aufgabe, ihre Hauptaufgabe ist es, immer ins feindliche Lager zu gehen. Also sagen wir mal, sie ist Arbeitgeberpartei, vertritt einen Arbeitgeber und muss zu den Arbeitnehmern, um zu verhandeln, ob da irgendwas angenommen wird. Also sie ist immer die Unterhändlerin, die zwischen feindlichen Lagern kommuniziert. Das soziale Leben ist erfolgreich. Sie hat 2 super Kinder, sie hat einen tollen Job. Aber die ganze Zeit ist da ein Bogen dahinter, der aus einem anderen Leben kommt und die Seele wünscht Erlösung. Irgendwann, Karriere vorbei, oder sie muss nicht mehr arbeiten, zieht sie um die Welt und heiratet nochmal den Häuptling eines indigenen Volkes. Und so geht es immer weiter. Das heißt, das eine ist das soziale Leben. Du wächst auf, du hast Eltern, du lernst was, du studierst, du verbindest dich, du lebst dein Leben, hast deine Hobbys und so weiter. Nur dahinter gibt es eine Seelenabsicht. In diesem Fall sehr plakativ, könnte man sagen, oder sehr, sehr, sehr deutlich durch diese Extremsituation, weil der zu lösende Knoten ja auch sehr extrem ist. Also wie willst du kristallin gewordene Todeswut auflösen? Da sagen wir als Heiler, you can only heal what you feel. Ja, aber da musst du ja an diesem Moment rangeführt werden, wo es nur noch einen kleinen Schritt in den Tod ist. Sonst kommst du gar nicht an diesen Knoten ran. Und das jetzt mal als Extrembeispiel. Aber ich habe eben viele, viele Erfahrungen gemacht, wo ich gesehen habe, dass Menschen ein soziales Leben haben und dass das, was die Seele möchte, manchmal direkt zum Ausdruck kommt. Sie leben im Einklang genau das, wofür sie da sind. Und in der Regel sind sie dann happy, weil dann wenig Friktion ist, weil dann ihr spiritueller Körper, ihr Mentalkörper, ihr emotionaler Körper, ihr physischer Körper wie in Einklang sind oder die, sagen wir mal, Hand in Hand damit gehen. Und manchmal ist es so, dass Menschen, dadurch, dass sie vielleicht in einer bestimmten Art und Weise aufgewachsen sind, sehr konditioniert sind durch die Ideen, die ihre Eltern über sie haben oder die Menschen um sie herum und versuchen, dem gerecht zu werden und da so einen Platz in der Gesellschaft zu finden. Nur schlussendlich haben wir alle einen Seelentraum. Wir haben alle einen Herzraum, den wir noch tiefer erkunden können. Wir können über Dreamwork, über Traumschau, in der Meditation, über Referenzerlebnisse Erfahrungen machen, die über dieses herkömmliche Erleben weit hinausgehen. Und wo wir durchschauert werden, durchseligt sind und plötzlich in Einklang mit unsere Vision. Und dazu lade ich ein. Ich lade ein, sich selbst zum Experiment zu erklären, zum Abenteuerland und in einer Umgebung, die man als safe empfindet, Bewegung zu machen, die nicht safe sind. Also sich zu trauen, Unbekanntes zu erfahren. Diese beiden Bereiche haben wir ja die ganze Zeit. Den Sicherheitsbereich, die Wachstums-, die Risikozone. Mhm. Und von daher ist dieses mit, kann ich Menschen vertrauen oder nicht vertrauen, das ist für mich so nicht die richtige Frage für mich.
Natürlich ich habe das verstanden.
Sondern die Frage wäre, wie kann ich das große Vertrauen so kultivieren, dass mir egal ist, ob das Gegenüber sich entsprechend verhält oder nicht.
Ja, und dass mir das auch gar nicht passieren muss, weil ich es einfach löse, ohne dass mir das Drama passiert, ohne dass ich wieder betrogen werde. Weil es ist ja wie ein Schicksal, dass ich das immer wieder, diesen Loop immer wieder spielen muss, damit es gelöst wird, das Thema. Und es ist nicht die Frage, oh, ich mache nochmal noch einen Schutzwall, ich wäre misstrauisch, ich mache mich eng, sondern die Seele will das erfahren, weil es nach Erlösung schreit. Also es ist eher die Lösung, dass ich Wege finde, in einem geschützten Raum dieses Erlebnis aufzumachen. Nicht auf die Hardcore, sondern freiwillig mich reinbegebe und sage, was auch immer jetzt zu lösen gibt, ich gebe mich dem hin.
Mhm. Ja. Ja, das ist ja Grundlage jeder Transformationsarbeit. Mhm. Also diesen, ich gehe da hinein, egal was kommt, ich möchte Weiterentwicklung, ich möchte Weitung, ich möchte Vollkontakt zu meiner Seele und da werde ich mich reinschmeißen. Mhm. Und jeder Herzworkshop ist eine Einladung, also aus all diesen Bedenklichkeiten und im Alltag macht man es so und man muss im Schutzwall bleiben, hinauszufinden. Wenn das Zentrum wach ist oder frei ist, dann brauchst du keinen Schutz. Das ist absolut irre, weil diese ganzen Schutzideen ja immer auf Angst basieren und du eigentlich Angst kultivierst. Du kannst natürlich immer noch in einer Situation, die gefährlich ist, agieren, aber Angst ist ja grundsätzlich eine Antizipation von einem Geschehen in der Zukunft, was jetzt noch nicht da ist und was dann möglicherweise schädigt. Das heißt, es ist nicht jetzt. Ich habe immer Angst vor etwas, was passieren wird. Das kann ich mir komplett schenken. Klar, wenn ich jetzt durch den Urwald gehe und der Löwe steht vor mir und hat Hunger, dann habe ich wahrscheinlich in dem Moment zu Recht Angst und das wird in Bewegung umgesetzt. Aber mir 5 Wochen vor dem Urlaub und 3 Wochen davor und eine Woche vor dem Spaziergang und 3 Stunden, bevor ich überhaupt mal in den Wald gehe, darüber Gedanken zu machen, das ist ja Selbstsabotage oder Energieengung auf einem hohen Niveau.
Na, im Prinzip, ich lebe im Mangel und habe Angst davor, dass noch mehr Mangel kommt. Ne? Also es ist immer niedrige Frequenz. Ne? Mhm.
Naja.
Und wie kann ich das mir so vorstellen, die ersten Schritte jetzt? Wenn ich jetzt einfach sage, okay, ich habe es verstanden, ich brauche Orientierung, ich brauche einen geschützten Raum, um diese ersten mutigen Schritte zu gehen, weil vorher ist es ja irgendwo immer die Vermeidung die einzige Möglichkeit gewesen im früheren Leben, dass man sagt, man versucht, diesen Betrug oder diesen schlechten Erfahrungen und immer diesen Loop zu vermeiden. Und man erlebt den immer wieder. So, wenn ich jetzt den anderen Weg gehe, dann...
Das ist ein wichtiges Wort.
Wie geht's los?
Ja, also das Wort vermeiden, das ist wirklich sehr zentral. Ich sage, wenn es gelänge, das Vermeiden zu vermeiden, wenn wir in dem Moment erleuchtet. Weil wir alle so viele Abwehrmechanismen haben, mit denen wir kontrollieren wollen, dass bestimmte Dinge nicht passieren.
Lachen schon alleine ist ein Abwehrmechanismus, ne? Sowas weglachen.
Ja, ist aber auch sehr gesund. Und ich habe meine Examensarbeit über Humor gemacht. Da möchte ich dagegen halten. Das ist nicht nur ein Film. Es gibt dieses, ich lache die Katastrophe weg, indem ich Sachen nicht ernst nehme, ja. Mhm. Aber es ist auch ein Reset-Mechanismus.
Okay.
Also wenn du Es gibt so ein schönes Beispiel von Norman Cousins. Der lag mit Morbus Crohn oder Bechterew, weiß ich jetzt nicht mehr genau, im Endstadium im Krankenhaus. Extreme Schmerzen und hat nur noch Morphium bekommen. Und dann hat er festgestellt, wenn er 20 Minuten Dick und Doof oder Stan und Ollie damals schaut, ist er eine Minute schmerzfrei. Wird es lachen. Dann hat er gesagt, okay, alle Dick und Doof-Filme hier in dieses Krankenzimmer und alles, was noch lustig sein könnte. Und hat sich in immer größere Phasen von Schmerzfreiheit hineingelacht. Und dann irgendwann tatsächlich nicht tot, sondern gesund gelacht. Und was beim Lachen passiert, ist, das Zwerchfell wird erschüttert. Und man sagt, wir synchronisieren uns auf Brüche in der Wirklichkeit. Also sagen wir mal, ein Mann geht über eine Straße, stolpert, ein Passant lacht, obwohl der gar nicht schadenfroh ist. Aber da passiert irgendwas, was der Wahrnehmung, der antizipierten Wahrnehmung widerspricht, so wie jede Pointe auch. Das ist immer ein Bruch in der Wirklichkeitswahrnehmung. Und die Art, wie Menschen sich auf Brüche in der Wirklichkeit synchronisieren, ist unter anderem Lachen. Das ist wie so ein Reset-Mechanismus. Wenn wir jetzt zwei Stunden uns von Komödianten unterhalten lassen oder so und wirklich lachen, dann gehen wir immer wieder in diesen Reset, Reset, Reset. Wir wissen manchmal gar nicht mehr die Jokes am Ende, vielleicht noch zwei, drei von zwei Stunden Programm, weil wir nicht denken. Aber wir gehen ähnlich wie bei einer Ohnmacht in einen Reset-Mechanismus, den ich für sehr, sehr positiv halte. Und daher glaube ich, dass es nicht nur, also das Lachen in dem Sinne nicht primär als Abwehrmechanismus zu sehen ist, sondern als ein Gesundungsmechanismus.
Ist das vielleicht das herzhafte Lachen?
Ja.
Ja, also weil man so weglachen, so, oder dieses herzhafte Lachen, ist ja spannend, ne? So Herz wieder. Ja, das ist mir gerade so in den Sinn gekommen. Ja, danke, das war nochmal wirklich ein wertvoller Tipp, einfach auch nochmal so eine Reset-Möglichkeit zu haben, wenn es richtig eng ist, ne? Dass man einfach, das funktioniert gut. Also das werde ich mir auf jeden Fall merken. Aber ich wollte dich jetzt nicht abbringen mit meiner Bemerkung von deinem Gedanken zum Vermeiden. Da wolltest du
ja drüber reden. Also ich glaube, dass wir als Menschen x Vermeidungsmechanismen haben. Das heißt, wir fürchten uns davor, sagen wir mal, zu tief berührt zu werden. Von der Angst, vom Verlust, von irgendwas, was passieren könnte. Das heißt, wir vermeiden. Und spirituell gesehen ist das Vermeiden eine Verengung. Das heißt, du gehst in einen Teil, in ein Compartment, in ein Apartment deiner selbst, traust dich nicht rauszugehen. Dadurch bleiben Energien aber nicht im Fluss. Die Idee ist grundsätzlich, einzuladen, Erfahrungen einzuladen, auch zu wissen, dass wir verwundbar sind. Ich meine, ich könnte auch vertrauen und lass mich enttäuschen und dann fühle ich einen Schmerz, oder? Warum soll ich mir so viel Gedanken darüber machen? Diese in den tibetanischen Lehren gibt es eine uralte Herztechnik, die dort kultiviert wird, die nennt sich Tonglen. Dort wird das Herzzentrum wie eine gleißend helle Sonne immer wieder kultiviert von den Lamas, den Tulkus, immer den Rinpoches, immer wieder neu. Und dann, wenn sie kultiviert ist, dann wird alles Übel der Welt dort hineingenommen. Aber nicht, dass es dann in dir klebt, sondern du löst es dadurch auf. Das heißt, du atmest die Angst von dir oder die jemand hat ein und Liebe aus. Du atmest Misstrauen ein und Liebe aus. Neid ein, Liebe aus. Grausamkeit ein, Liebe aus. Das heißt, du sagst, okay, bring it on. Zeig's mir doch, ich habe hier was zum Umwandeln. Und dafür brauchen wir aber ein spürbares, begehbares, wahrnehmbares Zentrum in uns. Und meine Einladung ist, davon Referenzerfahrung zu machen. Weil wenn ich das erzähle, kann man sagen, ja, der Typ hört sich entweder wahrhaftig oder nicht wahrhaftig an, aber es ist immer noch die Erzählung von jemand anderem. Es ist nicht eine 1-zu-1-Übertragung meiner Erfahrung jetzt auf dich oder auf irgendjemand, der uns zuhört. Deswegen sage ich, wir müssen irgendwie einen Weg finden über ein Seminar, einen Workshop, Herzeinwahrung, was auch immer.
Ja.
Das selbst zu spüren und dann diesen Kanal zur Seele, in das Herz der Seele und in das Herz von Gott, wenn du so willst, wahrzunehmen. Und dann können wir uns täglich damit rückverbinden und es ist ein völlig anderes durch das Leben schreiten. Gibt so ein uralt Teaching von dem Lehrer von Carlos Castaneda. Carlos Castaneda ist ein mittelamerikanischer, recht bekannter Autor, spiritueller Autor und Lehrer gewesen. Der wurde unterrichtet von einem Yaki-Zauberer, der hieß Don Juan. Also nicht zu verwechseln mit Casanova, sondern Don Juan, Yaki-Zauberer. Und der hat ihm gesagt, dass sein Lehrer ihm, als er ein junger Mann war und sein Blut wild war und seine Leidenschaft ihn durchtost hat, ein Teaching gegeben hat, was er damals als junger Mann gar nicht verstanden hat. Der hat ihm gesagt, es gibt viele Wege. Einige Wege führen in den Busch hinein, andere enden vor dem Busch. Wiederum Wege um den Busch herum. Die meisten enden im Nirgendwo. Entscheidend ist, ob dein Weg, den du gehst, egal wo er ist, ein Herz hat. Wenn er ein Herz hat, wirst du in Freude, in Einklang gehen und irgendwann auf dein Leben zurückschauen, lebenssatt und zufrieden und auch diesen Übergang meistern. Wenn er kein Herz hat, also wenn du praktisch an dir vorbeilebst oder das Leben etwas ist, was die Vorstellung von jemand anderem befriedigt, aber nicht deiner Bewegung entspricht, dann wirst du zurückschauen und dort eben sehr drastisch gesagt, es wird dich dein Leben verfluchen lassen. Und ich glaube, dass das ist jetzt nochmal so eine ältere Metapher im Grunde genommen, aber das ist auch meine Erfahrung. Es gibt einen Weg, ich habe nach einer Herzeinwahrung, die ich selbst in Arizona erfahren habe, bei meinem Lehrer, war ich in einem Raum danach, den ich vorher nicht kannte. Kannte den nicht. Aber ich konnte plötzlich in meine Vergangenheit schauen. Ich konnte sehen, welche Entscheidungen mich an diesen Ort geführt hatten. Ich konnte aber auch nach vorne schauen. Und ich habe das Leben so gesehen wie ein Entscheidungsdiagramm. Wenn ich da jetzt so entscheide und links gehe, dann gibt es wieder die Gabelung und die Gabelung und die Gabelung. Und wenn ich da rechts gehe, gibt es die und die und die. Und in diesem ganzen Entscheidungsdiagramm, welches alles mögliche Lebenslinien sind, gab es eine, die am meisten geleuchtet hat. Und meine Entscheidung ist, der möchte ich folgen, so gut ich kann. Was nicht heißt, dass ich immer drauf sein werde. Kann sein, dass ich irre, aber dann wird das Leben mich das spüren lassen und dann habe ich die Möglichkeit, da wieder raufzugehen. Also ich habe kein Vollkommenheitsideal im Kopf, aber ich glaube, dass es für jeden Menschen in diesem Diagramm einen Weg gibt, der am stärksten leuchtet, der die größte Liebe hat, die tiefste Wahrheit und die größtmögliche Freiheit. Und diese drei Säulen, die müssen aus meiner Sicht in jedem Teaching stehen. Es muss Liebe, Wahrheit, Freiheit vorhanden sein. Wenn das vorhanden ist, dann bin ich dabei. Wenn eins der drei Sachen fehlt, bin ich nicht dabei.
Ja, ja. Ja, vielen Dank. Das war jetzt richtig schön, was du gesagt hast. Es ist also so, ich kann meine Konflikte einladen, weil die zeigen mir ja nur, dass ich nicht auf dieser Lebenslinie bin, die am meisten leuchtet. Und so kann ich dann wieder das korrigieren. Ja? Und also es ist sozusagen, da komme ich ins Fühlen. Und da sammle ich die Erfahrung, um zu gucken, wie ich wieder meine Linie gehe. Und ich fand die Idee auch nochmal wirklich sehr schön, dass wir zusammen nochmal ein Live machen, dass wir wirklich das erfahren können, diese Verbindung mit dem Herzen. Und jetzt weiß ich noch nicht, wir haben es noch nicht genau besprochen, ob wir das innerhalb des Kongresses machen oder danach, aber vielleicht machen wir es auch zweimal. Also wir gucken einfach mal, dass wir da wirklich weiter ein Stück zusammengehen, weil ich finde, gerade wenn man die Konflikte vermeiden und die Probleme und immer versuchen, so auf Halbflamme unser Leben zu leben, dann werden wir definitiv nicht auf diesem auf dieser leuchtenden Lebenslinie gehen, die uns erfüllt. Ja, und wenn wir diesen Weg gehen, ist es eine Herausforderung, es ist außerhalb der Komfortzone und da brauchen wir auf jeden Fall Unterstützung. Unterstützung gegeneinander und natürlich jemand, der schon ein bisschen weiter ist, da wo wir hinwollen. Also die Idee finde ich sehr schön.
Naja, also ich würde das jetzt nicht nur auf Konflikte münzen, auch wenn der Kongress so heißt. Ein Konflikt ist ja in der Regel zwei Willen, die wieder so sind oder auseinandergehen, also nicht im Einklang sind. Das haben wir ja überall, also theoretische Konflikte haben wir ja überall und müssen Wege finden der Kommunikation, uns zu vereinbaren oder miteinander zu sprechen, sodass diese unterschiedlichen Willensakte auch berücksichtigt werden. Ich habe meinem Team, das mir gesagt, diesen Kongress vorgestellt hat, die haben dann gesagt, ja, Konflikttransformationskongress oder so. Da habe ich gesagt, oh, da mache ich mit. Dann fange ich mit der Kathleen Streit an und guck mal, was sie macht. Habe ich natürlich jetzt nicht gemacht. Aber diese Werkzeuge, also was für Werkzeuge haben wir, wenn uns jemand attackiert? Was für Werkzeuge ziehen wir, wenn uns jemand kritisiert? Oder Vertrauen, das kleine Vertrauen, nicht entsprechend würdigt, sondern im Gegenteil davon macht. Der Punkt ist ja, reagiere ich oder agiere ich? Also Reaktion heißt, der Emotionalkörper feuert aus allen Rohren und automatisch. Jemand bricht sein Wort, ich werde wütend oder ich attackiere. Jemand kritisiert mich, ich ziehe mich zurück oder verkapsel mich oder kritisiere ihn zurück oder so. Aber die Kunst wäre ja, egal was auf mich zukommt, bei den Dingen, die nicht angenehm sind, also Angriffe, irgendwas, subtil oder nicht subtil, die Freiheit zu haben, ins Herz zu wechseln und meine Antwort zu wählen. Jemand kann mich ja, sagen wir mal, angreifen. Ich könnte sagen, okay, ich gehe in den Krieger. I stand my ground. Und ich gehe dagegen. Ich könnte auch sagen, ich gehe in den Liebenden. Mensch, da hat aber jemand ein Problem. Da mache ich jetzt mal die doppelte Ladung Liebe drauf. Mal sehen, was passiert. Ich könnte in den Heiler gehen. Ich könnte in den Weisen gehen. Wenn ich die Wahl habe. Also wenn ich diesen Mechanismus trainiere, emotionale Welle läuft, ich gehe ins Herz, Pause, Zentrierung und dann ich wähle und nicht ich reagiere. Und das ist, glaube ich, etwas, was die meisten Menschen sind entweder im Mentalkörper oder im Emotionalkörper und haben in der Regel diese Zwischenebene, diesen Raum, in dem wir auch Zeitlosigkeit spüren können, oder das, was die christlichen Mystiker den Gottespunkt oder das heilige Atom nennen oder die Buddhisten die unzerstörbaren Tropfen, wo du also mit der Essenz deiner selbst tatsächlich nicht als Metapher, bitte, sondern als wirkliche Erfahrung in Kontakt gehen kannst. Wenn du das dabei hast, kannst du dir viel Lebenszeit sparen. Mhm. Ich habe mal eine Frau gehabt, da haben wir so Übungen gemacht auf dem Workshop. So, jetzt fühl mal 2 Minuten Wut, volle Pulle, nur Wut, und dann geh ins Herz. Und so Traurigkeit ins Herz, Gehorsam ins Herz, Angst ins Herz, so diesen Wechsel trainieren. Da kommt sie zurück und sagt, also hätte ich diese doch sehr einfache Technik vorher gekannt, das hätte mich Jahre meines Lebens, hätte ich mir sparen können. Sag ich, ja, wie, gib mal ein Beispiel. Sagt sie, ja, zum Beispiel, ganz einfach. Ich fahre mit meinem Mann auf ein Fest zu Freunden, alles ganz schön, spät in der Nacht fahren wir zurück, er fährt, wir fahren durch dieses kleine Dorf. da sehe ich dieses Kätzchen am Wegesrand. Ich sage zu ihm, brems. Und in dem Moment gibt er Gas. Wir sind zwar am Kätzchen vorbeigekommen, aber ich habe mich so geärgert, dass in dem Moment, wo ich sage, brems, dass der Gas gegeben hat, dass ich 2 Wochen lang wütend war. Kein Sex, keine Gespräche, kein Mittagessen. Ende der Kommunikation. Und sagte, das hätte ich ja innerhalb von 2 Minuten klären können. Sag ich, ja, hättest du, theoretisch. So, das klingt vielleicht sehr ideal, aber es ist einübbar. Emotionen sind Wellen und unser Emotionalkörper ist sehr reaktiv. Also wir reagieren, wir fühlen sofort eine Bewegung. Die Frage ist, können wir diese Bewegung koordinieren? Und wir sagen in den Herzlehren, das Herzzentrum meistert den Emotionalkörper. Es kontrolliert ihn nicht, es negiert die Gefühle auch nicht. Aber es hat eine Möglichkeit, gleichzeitig Essenz da hineinzubringen. Und dann sind wir in einer anderen Arena als vorher.
Ist das nicht auch Freiheit?
Ja, das ist totale Freiheit. Wenn du wählen könntest, bist du frei.
Genau. Ja, weil das ist ja das, wo sich viele ziemlich ausgeliefert fühlen. Ne? So dieses... Ja. Die sagen dann, ich kann das gar nicht kontrollieren oder die wollen es kontrollieren, aber es geht gar nicht um Kontrolle, sondern um Freiheit. Ne?
Nein, es geht darum, ja, also es geht darum, dass die emotionale Welle läuft. So, und sie hat einen Anfang und ein Ende. Wenn du aber eben nicht jetzt rausspringst, um Emotionen zu leugnen und zu sagen, oh, ich bin jetzt in einem anderen Teil aus dem Körper draußen, ich fühle das nicht mehr, sondern ins Herz gehst, dann fühlst du es gleichzeitig, diese emotionale Welle, sagen wir mal die Wutwelle oder irgendwas, aber du hast Essenz anwesend. Das heißt, du musst weder schreien, noch musst du Holz hacken. Du könntest theoretisch dich wie Buddha auf ein Kissen setzen und sagen, okay, Wutwelle, du brennst jetzt so lange, bis du zu Ende bist und bist mit deinem Bewusstsein anwesend. Aber du hättest eine Wahl.
Ja. Du gehst nicht in die Vermeidung, du gehst in die Entscheidung, das zu fühlen. Kann ich auch spazieren gehen? Kann ich mich auch bewegen? Also ich stelle mir das gerade ganz, ganz schwierig vor.
Ja, natürlich. Natürlich. Der Punkt ist, dass wir reagieren. Während das Herz sagt, Pause, Zentrierung, Aktion, nicht Reaktion. Erst wenn wir agieren, sind wir frei. Also wenn ich meine Antwort wählen kann, im Bewusstsein, dass diese Welle da ist.
Und das kann ich lernen.
Das kann man lernen, ja. Das kann man definitiv lernen. Wobei ich eben glaube, dass es am wichtigsten ist, eine Referenzerfahrung zu haben, dass man wirklich spürt, wie es plötzlich hier anfängt zu vibrieren, dass dieser Energiestrom beginnt. Und ja, ich will jetzt nicht zu weit ausführen, aber es gibt ja nicht nur diesen Körper. Und es gibt ja einen zweiten oder noch mehrere. Und das Herzzentrum ist sowas wie der Gateway in den zweiten Körper. Das heißt, du bekommst der zweite Körper, der den ersten durchdringt gleichzeitig, nicht von dem getrennt ist. Buddha hat in einem seiner höchsten Teachings, sagt er, das Teaching nennt sich das Herz-Sutra. Form ist Leere, also Form ist Leere. Leere ist Form. Damit sagt er im Grunde genommen, Körper und Geist oder Geist und Materie sind nicht getrennt, sondern auf ewig verknüpft. In der Meditation springen wir quasi von diesem fixen Formwahrnehmungskörper. Ich schaue durch meine Augen auf diesen Bildschirm, sehe dich, schließe die Augen auf diese leere Wahrnehmung. Also ich mache einen Switch in mir. Viele Heilbewegungen, ob das nun Quantenheilung ist, Geistheilung ist, spirituelle Heilung, wie auch immer man das nennt, finden über diesen zweiten Körper statt. Also erst kommt ein Ebenenwechsel und dann kommen die Heilimpulse. Das wird ganz unterschiedlich benannt. Die nennen es dann Quantenhimmel oder Transpersonal oder. Das ist aber im Grunde genommen egal. Es findet nicht aus der Form, Form wird nicht über Form geheilt, sondern aus diesem anderen Bereich. Und die indigenen Völker, die haben da wiederum dann noch ein bisschen ausgeprägtere Vorstellungen, die sagen, es gibt dich in den Himmeln nochmal als Divine Blueprint, als göttliche Blaupause. Und wenn du krank bist, dann holen wir das heile Knie runter, das heile Ohr, die heile Schulter, laden das, aber nicht in den ersten, sondern in deinen zweiten Körper, der den ersten umgibt, weil da die eigentliche Delle ist, herunter und dann findet Heilung statt. Und tatsächlich haben auch sie Heilerfolge. Das heißt, wir haben immer diesen Wechsel zwischen Formwahrnehmung, fixiert. Du schaust jetzt auf mich und siehst einen Mann mit einer Glatze und einer Brille, der ein bisschen gestikuliert. So. Du könntest aber auch, wenn du ein Elektronenmikroskop hättest, auf dieses Wesen hier schauen und du würdest nur noch oszillierende Wellenbewegungen und Muster wahrnehmen. Ein Feld, so ein fluides Feld. So. Und da bewegen wir uns. Also mit welcher Wahrnehmung schauen wir auf die Welt? Mit was für Augen schauen wir auf die Welt? Wir sagen in den Herzlehren, das Gesicht, was du dem Göttlichen zeigst, zeigt es dir. Und deswegen bin ich sehr dahinterher, also bei Vertrauen, dieses große Vertrauen zu kultivieren. Mhm. Menschen machen, was sie machen. Die brechen Verträge, sie halten das Wort nicht, sie werden dich enttäuschen, in der Liebe wirst du verletzt werden. Kommt damit klar. Aber wenn du das große Vertrauen hast, hast du ein Saatkorn, mit dem du das Glück in dein Leben ziehst, weil es darauf Resonanzen geben wird. Mhm. Und du irgendwann Menschen kennenlernen wirst, die das ähnlich kultivieren. Und das ist dann deine Seelenfamilie, das sind deine Buddies, das ist dein Soul Clan, mit dem du dich verbinden kannst und wo ihr euch mit wohlgesonnenen Augen dann in so einer Art Sisterhood, Brotherhood auch begleitet.
Und dieses große Vertrauen ist nicht dieses dumme Vertrauen, dieses Schlafsvertrauen.
Sie haben ja gerade gesagt, das dumme Vertrauen sagt, das Wort wird gehalten.
Ja.
Das ist im Bewusstsein dessen.
Genau.
Große Vertrauen bindet sich nicht an ein Resultat oder Ergebnis. Es ist unabhängig davon. Mhm. Es geht darum, zu vertrauen und auch nicht keine Blindheit dabei zu haben.
Genau.
Wenn du siehst, dass jemand das machen will, lässt sich vielleicht nicht ein. Aber es geht darum, wirklich Vertrauen ins Leben, in dich selbst, in die Liebe, in dein Begleitetsein zu haben. Mhm. Und auch in die eigene Verwundbarkeit.
Ja.
Auch ein Verlust, ein Umbruch, irgendwas kann im Großen einen tieferen Sinn haben.
Ja.
Guck mal, nehmen wir mal das Beispiel von dem Indianerhäuptling da in der Frau. Aus einer sozialen Perspektive würde man sagen, diese beiden jungen Männer machen einen Übergriff und gehören ins Gefängnis. Und vielleicht sind die auch im Gefängnis gelandet, weiß ich nicht. Aus einem anderen Blickwinkel könnte man sagen, der eben nicht sozial ist. Das sind Erfüllungsgehilfen ihrer Seele. Die bringen sie an diesen Punkt, dann hauen sie ab. Ihr passiert nichts weiter, aber sie ist immer an dem Punkt, wo der reinkickt.
Ja.
Selbst die Eltern, die sie fesseln, sozial gesehen, schwarze Pädagogik zu verurteilen, bloß nicht machen. Aber mit einer anderen Perspektive kann man das Ganze eben auch anders sehen. Mhm. Das ist aber keine soziale Perspektive. Auch diese Perspektive ist natürlich von vielen Seiten angreifbar. Aber ich will nur darauf hinweisen, dass sie möglich ist.
Ja, und sie bringt die Frau letztendlich zu dir. Also sonst, wenn alles so einfach gelaufen wäre, hätte sie dann wahrscheinlich nicht diese Wege gefunden, in diese Herzporen zu kommen, in dieses Herzfühlen, wahrscheinlich sich mehr zu ihrer Lebenslinie, leuchtenden Lebenslinie hinzubewegen.
Ja, ich bin ja nicht so sehr dahinterher, dass die zu mir kommt, sondern zu sich selbst kommt.
Ja, genau.
Die Idee eines Teachings ist ja, dass du als Lehrer einen Raum hältst, in dem die Menschen sich selbst begegnen. Oder eine Brücke bist, wo sie sich selbst begegnen. Also wie auch immer sie das macht.
Genau, und sonst kommen ja auch wieder Abhängigkeiten letztendlich.
Ja.
Dennoch wollen wir die Referenzerfahrung bei dir machen und dass wir das nachher mal im Anschluss nochmal über das Live sprechen. Lieber Thomas, möchtest du jetzt noch abschließend was mit der Community teilen, was dir jetzt aus deinem Herzen kommt?
Ich glaube, dass wir Werkzeuge brauchen, ganz konkrete Werkzeuge, um jetzt das, was man den neuen Menschen nennt, in uns zu verwirklichen. Das können ganz neue Werkzeuge sein, das können auch Werkzeuge indigener Völker sein, so wie wir das mit unserem dieser Clanmütterdurchgehung zum Beispiel haben. Was auch immer es ist, ich glaube, es ist wichtig, dass wir bestimmte Dinge kultivieren. Zentriertheit, differenzierende Weisheit, Meditation, eine Form von Mut, auch eine Form von Vertrauen, um das, was wir uns wünschen, den neuen Menschen, in uns selbst zu kultivieren und nicht von anderen oder der Welt erwarten, dass sie uns das Paradies zu Füßen legt, sondern das Paradies ist hier, es ist jetzt, es ist auch nicht im Jenseits. Und es geht darum, dass wir das miteinander erschaffen, kreieren, schöpfen und im anderen einen Bruder, eine Schwester sehen und uns mit wohlgesonnenen Augen betrachten und nicht als höher oder als tiefer, das ganze Ego-Zeug, sondern in einer Form von spiritueller Camaraderie, a companionship, als Wesen auf einer gemeinsamen Reise. Das würde ich mir wünschen.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, lieber Thomas Young, für das wunderbare Gespräch.
Gerne.
Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt.